Zungenspitzer, der Podcast mit Tilman Lucke.
Herzlich willkommen zum Zungenspitzer-Podcast rund um Kabarett und Comedy. Diesmal zu Folge 51. Ich bin Tilman Lucke, Kabarettist aus Berlin und spreche jeden Mittwoch mit Comedians und Kabarettisten aus ganz Deutschland. Es gab eine kleinere Pause in diesem Podcast, weil auch das Zungenspitzer-Festival pausierte. Aber da es im Mai auf der Bühne wieder losgeht, will ich natürlich unbedingt wissen, wer da so alles auftreten wird. Einen davon habe ich heute hier, das ist mein Gast Andi Sauerwein. Hallo Andi.
Hallo Tilman, vielen lieben Dank für die Einladung.
Wir beide kennen uns ja schon recht lange, wir haben uns kennengelernt beim Cottbusser Kabarettfestival und das war für uns beide insofern, glaube ich, ein besonderer Abend, weil es beides mal unser erster Auftritt bei diesem jährlichen Festival war und deswegen kann ich mich noch ganz gut dran erinnern.
Ja, weiß ich noch sehr gut, ja. Das war Januar 2008, das war mein Examensjahr. Das war der erste wirklich richtig große Auftritt. Also weiß nicht, also vor so vielen Leuten bin ich da noch nie aufgetreten. Das waren ja irgendwie 200, 300 oder so. Und ich weiß noch, du hattest Stifte in der Hand. Du hattest so bunte Stifte in der Hand und hast gesagt, ich habe jetzt hier einen schwarzen und einen roten und einen gelben und einen grünen Stift und ich weiß gar nicht, welche Farbe ich wählen soll.
Ja.
Das weißt du selbst gar nicht mehr.
Nee, aber es hört sich gut an.
Ja, doch, weiß ich noch. Das war eine schöne Nummer.
Es scheint ja hochpolitisch gewesen zu sein.
Genau, das war das, was ich zu dem Zeitpunkt gar nicht gemacht habe.
Ja, das Cottbusser Einfälle-Festival gibt es jetzt ja leider nicht mehr. Das war im Januar 2025 das letzte Mal. Da war ich dann auch natürlich noch mal da. Aber es ist doch schön, dass man dabei gewesen ist auch.
Ja, ich fand's super, fand's sehr, sehr schön. Es sind auch viele, viele Freundschaften dadurch entstanden, auch immer. Also für mich war es wirklich, ich bin danach nach Hause gefahren und dachte mir, das mache ich auf jeden Fall beruflich. Es war wirklich so ein Game Changer für mich, wo ich dachte, ich mach das Examen noch irgendwie und habe ja damals Lehramt studiert und dachte mir, und das Examen, das mache ich jetzt noch, aber dann mache ich das mindestens ein Jahr hauptberuflich.
Mhm. Ja, das wusste ich gar nicht, dass das für dich dann wirklich der Anstoß war für die Bühne, das endgültig zu machen. Bei mir stand es ja schon fest, aber klar, bestärkt einen so ein toller Auftritt dann auch nochmal. Das war eben auch das Tolle an diesem Festival. Aber du bist ja dann auch tatsächlich in die Schule wieder zurückgegangen, oder?
Ja, dann zwangsweise, ja. Zur Corona-Krise war das so. Da war ich dann dem frühen Andi dafür dankbar, dass ich das Examen tatsächlich gemacht habe. Das hat mir wirklich, also ich bin ja zwischenzeitlich nach München gezogen und ein halbes Jahr später war der Lockdown und dann dachte ich mir, oh, okay, du musst jetzt doch noch deinen Examens-Joker ziehen und habe in der Schule dann angeheuert und war während der ganzen Lockdown-Phase hauptberuflich in der Schule tätig.
Mhm. Ja, da waren die bestimmt froh.
Die waren sehr froh, glaube ich. Ich war auch sehr froh, habe es teilweise auch ein bisschen verflucht, weil ich dachte irgendwie nach, ja, was waren es, 12 Jahre, dachte ich, du bist aus dem Schneider, du bist aus dem Gröbsten raus, du kannst von deiner Kunst leben und da müsste schon was ganz, ganz Schlimmes passieren, dass du da nochmal in die Schule musst und ja, und dann hatten wir eine weltweite Pandemie.
Was sind denn deine Fächer? Also man braucht ja zwei Fächer.
Ja, was meinst du denn? Rate mal.
Ja, Musik?
Ja, ist tatsächlich keine Musik. Also ich habe mich ganz strikt dagegen entschieden, Musik zu studieren, weil da so viele Sachen dabei waren, die mich überhaupt nicht interessiert haben. Und ich dachte mir, Musik ist für mich so eine Herzensangelegenheit. Ich pack das nicht, wenn ich unmusikalische Menschen unterrichten muss. Es geht nicht. Und deswegen habe ich Deutsch und Geschichte habe ich studiert. Und unterrichte das auch nach wie vor, jetzt nur noch 3 Tage die Woche. Sneake mich gerade so ein bisschen da raus und habe auch die Theaterklassen. Unterrichte da ganz viel Theater und bereite die Älteren auch auf Berufe vor in der Kultur- und Kreativbranche. Das ist immer sehr schön. Da besuche ich meine ganzen Freunde, Bekannte oder lade die auch zum Unterricht ein, die eben ihren Beruf vorstellen als Synchronsprecherin, als Lichttechniker in der Oper. Das macht echt Spaß und ist irgendwie ein Beruf, bei dem man feststellt, das ist wirklich sinnvoll. Also man bewirkt was, man gibt den Leuten echt was mit und deswegen hänge ich da gerade noch so ein bisschen dran an der Schule.
Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Und es ist ja auch nicht so häufig, dass man in der Schule erzählt kriegt, dass es noch andere Berufe gibt, als die, für die man ganz normal studieren muss. Und einfach diese Vielfalt der Berufe, die kann man sich als Schüler oft nicht vorstellen.
Ich hatte zum Beispiel, die kennst du auch, Christine Henkel, die wohnt ja auch in München und die hatte ich auch schon eingeladen, hat eben ihren Beruf vorgestellt und wirklich super interessante Sachen gesagt, weil sie eben auch gemeint hat, ja, ich trete gar nicht so gern auf der Bühne auf, das ist eigentlich gar nicht so mein Ding, sondern ich komponiere viel lieber und mache viel lieber Filmmusik. Und da saßen die halt alle da und dieses Jahr sind es 13 Mädels in dem Kurs, die dann eben sagen, ach so, man kann auch Musik machen und muss gar nicht dafür auftreten. Na, das ist ja toll.
Hoffentlich erzählt sie das nicht auf der Bühne. Liebes Publikum, schön, dass Sie hier sind, aber
Ja, eigentlich habe ich keinen Bock auf euch.
apropos Nachwuchsförderung, du förderst ja den Nachwuchs auch auf der Bühne und bist da richtig viel unterwegs, wie ich gesehen habe.
Genau, also ich bin so ein bisschen davon abgekehrt, die ganze Zeit solo zu spielen. Das ist zwar schön, mit seinem ganzen Programm abendfüllend auf der Bühne alleine zu stehen, aber ich habe schon immer gerne Mixshows moderiert und drehe auch immer sehr gerne mit anderen Kollegen auf der Bühne auf. Und ist auch nicht so langweilig im Backstage. Und ich habe irgendwann gemerkt, okay, es gibt so deutschlandweit einen Poetry Slam, der ist relativ gut durchorganisiert, da gibt es auch die Poetry Slam Meisterschaften. Und habe durch Zufall festgestellt, dass es sowas für Comedy Slam eigentlich gar nicht gibt, dass das bundesweit organisiert ist. Und dann dachte ich mir, dann probiere ich das einfach mal aus. Und ja, das funktioniert. Also jetzt bis zum Ende des Jahres haben wir jetzt ungefähr 20 Städte, in denen das regelmäßig stattfindet. Es werden zunehmend mehr. Ich habe teilweise mehrere Slams an einem Abend und kann eben immer nur einen moderieren und da züchte ich mir quasi so ein bisschen meinen eigenen Nachwuchs dann ran und ist auch so ein bisschen darauf ausgerichtet, dass beim Comedy Slam Künstler auftreten, die schon erfahrener sind, nicht mehr nur auf der offenen Bühne spielen wollen, wo jeder mitmachen kann, aber vielleicht noch nicht so professionell sind, dass die auf den ganz professionellen Mixshows auftreten können oder schon ein eigenes Soloprogramm haben. Also so eine Zwischenstufe. Ich nenne so gern ein bisschen die Comedy-Fahrschule. Also da lernt man dann, man muss auch doch mal ein bisschen pünktlicher da sein und man muss E-Mails durchlesen und die auch noch bestätigen und Presseinfos schicken und so weiter. Und das ist ein bisschen stressig, weil ja, dann kommt eben so der Pädagoge wieder durch, muss ich dem so ein bisschen dann erziehen und muss auch immer recht schnell und spontan sein, wenn ein Künstler da dann doch einen Tag vorher schreibt, ach so, morgen, ich dachte nächste Woche. Und muss dann immer schnell für Ersatz sorgen. Und das Ganze nennt sich GTD Comedy Slam, also Gag Test Dummies. Das ist das Firmenlogo, das Branding, was ich dafür gegründet habe. Und ja, das hatte ich so kurz vor Corona angefangen und habe so gemerkt, hey, das funktioniert richtig gut. Und einen Monat später war Lockdown und dann ging gar nichts mehr. Und jetzt fahre ich die ganze Kiste gerade wieder hoch und es läuft echt, echt richtig gut. Also tolle Locations, liegt eben auch daran, dass ich halt durch die ganzen letzten Jahre, wo ich überall vorher aufgetreten bin, die ganzen Kontakte habe, die Veranstalter kontaktieren kann und die wissen dann auch, okay, wenn ich das organisiere, habe ich so einen Vertrauensvorschuss und funktioniert super.
Ja, das möchte man meinen, dass die Veranstalter und die Zuschauer dann denken, ah, den finde ich gut, dann finde ich vielleicht auch gut, was der gut findet. Also das hoffe ich ja auch immer beim Zungspitzer-Festival, dass die Leute, die mich kennen, auch mir vertrauen in der Auswahl der Leute, die ich dann wiederum einlade. Ja, und dann machst du halt diese verschiedenen Slams in ganz Deutschland und dann geht's ja irgendwie rauf zum Finale, oder?
Genau. Also ich mache die Abstimmung. Ich habe ja auch oft genug Wettbewerbe gespielt und das ist jetzt vielleicht die Parallele zu Christine. Ich mag Comedy-Wettbewerbe überhaupt nicht. Also ich glaube, es gibt kaum einer, der das überhaupt mag, bei einem Wettbewerb mitzumachen. Und es ist auch immer so demütigend am Ende, dass wenn man dann auf die Bühne geht und das Publikum entscheidet dann und man muss sich so anbiedern und ich mache das so, um das Ganze einigermaßen human auch für die Künstler zu gestalten, dass die Zuschauer einen Stimmzettel bekommen. Das heißt, sie schreiben ihren Favoriten auf den Stimmzettel. Es wird vom Team ausgezählt und dann wird nur Gewinner, Gewinnerin bekannt gegeben und das war's. Und wer von den Teilnehmern wissen möchte, welche Platzierung habe ich, der kann sich den Stimmzettel in Ruhe hinten im Backstage anschauen. Und wenn er sagt, ist mir egal, war eine schöne Mixshow, dann guckt er da einfach nicht drauf und das war's. Und dann habe ich eben in den Städten, wo das regelmäßig stattfindet, also ganz unterschiedlich. Friedrichshafen sind wir nur einmal im Jahr, aber München, Augsburg, Braunschweig, da sind wir monatlich. Da gibt es eben immer die monatlichen Vorrunden. Am Ende gibt es ein Jahresfinale. Und dann habe ich ja in jeder Stadt eine Gewinnerin zum Jahresfinale und die treten im Mai erstmals an zum Bundesfinale in Braunschweig.
Ja, es ist ja auch sehr teilnehmerfreundlich, wenn du selber Erfahrungen hast, die du dann einbringst, die also das angenehmer machen, dass man jetzt nicht so vorgeführt wird. Ja, Wettbewerbe sind so ein bisschen speziell. Man muss sich darauf einlassen und dann nimmt man es halt so hin, gewinnt oder gewinnt nicht. Das entscheidet man nicht selber. Aber es ist eine gute Erfahrung.
Alles schon erlebt.
Gibt es denn so einen Wettbewerb, an den du dich noch besonders erinnerst?
In Innsbruck, es war auch so im ersten, zweiten Jahr, habe ich relativ viele Wettbewerbe gespielt und dann habe ich in Innsbruck gewonnen und dachte mir, boah, geil, da gab es echt Kohle. Also es war in so einem Casino, da gab es, glaube ich, 3.000 oder 4.000 Euro. Allerdings in diesen Spielchips ausgezahlt. Also ich habe einen Pokal bekommen, habe dann diese Spielchips gehabt und ich musste quer durchs Casino laufen, um es dann erst in Euro tauschen zu können. Also es ging dann schon. Und dann sind die ganze Zeit neben mir hergelaufen, dann haben dann irgendwie gemeint, hey, aber jetzt alles auf Rot, oder? Das wäre doch cool, dann könntest du das Doppelte bekommen. Und ich so, nee, 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 ich habe gerade ein Auto gekauft.
Ja, das wäre es ja noch, wenn man da gewinnt und dann sofort wieder alles verspielt, dann wird ja quasi das Zuschauerklischee vom unsteten und hallodrihaften Künstler ja noch hundertfach bestätigt, also besser nicht. Aber ich wollte dich noch was ganz anderes fragen. Du bist ja, und das ist wirklich was Besonderes, du bist ja Weltrekordhalter.
Ja, inoffiziell Weltrekord, da hat uns das Guinness-Buch ein bisschen übers Ohr gehauen. Aber das Deutsche Rekordinstitut hat es anerkannt. Wir haben damals noch in Würzburg, wo ich vorher gewohnt habe, 2017, die längste Varieté-Show der Welt gehalten. Auch wirklich alles dokumentiert. Und Regel vom Guinness-Buch war, also die Auflagen, dass jeder Auftritt maximal 10 Minuten dauern darf. Er darf nicht wiederholt werden und die Zwischenmoderation 5 Minuten. Und wir haben das durchgezogen, 106 Stunden und 33 Minuten, glaube ich. Also von Dienstag bis Samstag auf Sonntagnacht.
Und das trotz dieser strengen Vorgaben, die ja in der normalen Show gar nicht so streng sind. Und wie war das mit den Pausen?
Durch. Keine Pausen. Durchgehend, nonstop, keinerlei Pausen.
Und durften die Künstler sich dann auch nicht wiederholen?
In anderer Formation, glaube ich, war es. Also wir haben zum Beispiel, wir haben die ganzen Jazzmusiker kommen lassen, die haben dann, es waren 12 Jazzmusiker, die haben 4 Stunden, glaube ich, durchgespielt und dann jedes Mal eine neue Combo gegründet, ein Duo, ein Trio. Das war heute die lange Jazznacht. Also da konnten wir uns so teilweise ein bisschen durchmauscheln, aber trotz allem, es waren über Tausende von Künstlerinnen. Was das Guinness-Buch dann moniert hat, war, dass unser Logbuch, man musste die ganze Zeit parallel ein Logbuch mitschreiben, wer wann bis wann aufgetreten ist und es dann unterschreiben. Und es war relativ chaotisch, muss ich zugeben, aber es war dokumentiert. Und wir haben natürlich über 106 Stunden Videomaterial gehabt. Also das haben wir auch wirklich am Stück. Das war eine brutale Arbeit, das am Ende nachzuarbeiten, das denen dann auch hinzuschicken. Und wir hatten die ganze Zeit über einen Timer laufen, der immer von 10 auf 5 Minuten umgestellt wurde. Also Auftritt 10 Minuten bis 0, Moderation 5 Minuten auf 0. Und wir haben natürlich die Moderatoren dazu angehalten, nutzt die vollen 5 Minuten. Wir müssen einfach so lange wie möglich das durchziehen. Und das Guinness-Buch hat dann eben gesagt, ich brauche von allen Zeugen, die das Logbuch geschrieben haben, eine Unterschrift. Und ich sagte, das waren ja über 100 Leute. Also Entschuldigung, aber da stehen doch die Namen da. Nee, sie brauchen die persönliche Unterschrift und nochmal von denen einen persönlichen Erklärung mit Adresse und allem. Und dann habe ich mit denen rumdiskutiert und dann kam so ein bisschen der Vorwurf, ja, hättet ihr halt die zwei Richter genommen, die wir euch empfohlen haben, dann würden wir es natürlich auch anerkennen. Und die hatten am Anfang gesagt, wir sollen zwei Richter vom Guinness-Buch nehmen. Die werden dann von London eingeflogen, brauchen Hotel, Flugkosten, Spesen und so weiter. Also die wollten über 10.000 Euro dafür. Man braucht ja Fördergelder für sowas. Und ich habe gesagt, wir nehmen die 10.000 Euro, um unseren Künstlern die Reisekosten zu erstatten und wir schreiben dieses Logbuch selbst. Und das wurde uns dann zum Verhängnis. Und dann habe ich mit dem Deutschen Rekordinstitut gesprochen Und die haben gesagt, ja, schick die Materialien. Und die haben gesagt, ja, das erkennen wir an, das ist überhaupt kein Problem. Und es war ja Presse da und mache ich nie wieder. Ich habe hier immer noch Ordner, teilweise ein paar Ordner habe ich schon weggeworfen, aber ich hatte massenhaft, ich habe bestimmt 6 oder 7 Ordner voller Dokumente und Formulare. Und das hat denen nicht genügt. Also.
Also Weltmeister der Herzen seid ihr auf jeden Fall. Aber ihr könntet ja auch mal anmelden, den aufwendigsten, den bürokratischsten Rekord der Welt aufgestellt zu haben. Das würde vielleicht klappen.
Das wäre, stimmt, könnte ich mal fragen, ja.
Also im nächsten Leben werde ich auch Guinness-Richter, wenn ich 5 Tage für 10.000 Euro irgendwo Urlaub machen darf und mir dafür noch Comedy angucken darf.
Es war schön, es war Hammer, es war toll, es war Pole Dance da, es waren Cheerleader-Gruppen da, es waren Schulklassen da, sämtliche Vereine. Also wir haben da wirklich was, also es war ein bisschen mein Traum, irgendwie mal so ein Event in Würzburg zu machen, wo alle irgendwie mitmachen können. Die Idee hatte ich schon so ein paar Jahre mit mir schwanger getragen und irgendwann habe ich dann festgestellt, ah, Varieté, das würde funktionieren. Und das war wirklich wunderschön, total toll. Aber ich mach's nie wieder.
So, 106 Stunden haben wir jetzt leider keine Zeit, hier im Podcast zu sprechen. Das wäre ja auch ein Rekordversuch. Aber ich wünsche dir erstmal viel Erfolg mit den Crashtest-Dummies in allen Städten und dann im Finale in Braunschweig. Wann?
Am 3. Mai 2025, Brunswicker Braunschweig, großer Saal.
Ja, und kurz darauf sehen wir uns ja dann schon in Adelsheim beim Zungenspitzerfestival am 17. Mai.
Genau, da kann ich dir vom Bundesfinale dann schon erzählen. Freue mich auch, dass wir uns dann endlich mal wieder persönlich sehen.
Ja, dann vielen Dank für deine Zeit und bis dann.
Gerne, ciao.
Das war Folge 51 des Zungenspitzer-Podcasts rund um Kabarett und Comedy. Witzig, persönlich und kompakt. Und immer mittwochs. Ich würde mich über ein Abo auf www.zungenspitzer.de/podcast oder sonst wo sehr freuen. Weiter geht's am nächsten Mittwoch mit Folge 52, dann mit meinem Gast Annette Heiter, die ich übrigens am selben Abend begrüße wie Andi Sauerwein, nämlich am 17. Mai in Adelsheim. Was es sonst noch für Veranstaltungen gibt, das steht auf zungenspitzer.de, aber ich werde es hier auch nochmal rechtzeitig ausführlich darlegen und freue mich einfach auf dieses nächste Festival. Bis nächsten Mittwoch. Tschüss.